Huhu, hier sind Tina und
Dagi. Und die aktuelle Folge Kaffee mit Zitrone könnt ihr immer schon eine Woche eher bei Podimo hören.
Außerdem gibt es alle zwei Wochen Bonusfolgen, in denen wir detailliert auf bestimmte Themen eingehen oder Fragen aus der Community beantworten.
Wenn ihr Podimo kostenlos testen wollt, findet ihr einen Link mit Angebot in den Shownotes. Viel Spaß beim Hören.
Kaffee mit Zitrone. Mit Dagi und Tina.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee mit Zitrone. Heute mit Tina.
Natürlich.
Wie immer. Und gegenüber von uns eine wunderschöne Dame. Ramona Schulte. Aber ich habe schon nie Ramona Schulte genannt, Alter.
Ich finde das auch so
einmal weird. Einmal bitte einen kleinen Applaus für Ramona.
Super. Oh, schön, dass du da bist.
Das war schön.
Die ein oder anderen kennen sie unter von damals noch unter diese Ramona oder Ramona Mur.
Ramona Mur.
Genau. Und sie ist heute nicht zu sehen, ist aber trotzdem mit uns im Raum.
Mhm. Und das, obwohl ich Make-up trage.
Ja? Und das, obwohl sie heute Make-up trägt, ihre Nägel fresh sind und ihre Haare gestylt sind. Aber wer nicht will, der will nicht. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Man hört ja deine Stimme. Und das ist auch das Wichtige, weil das ist ja auch ein Podcast.
Genau.
Genau. Für diejenigen, die Ramona nicht kennen, Ramona ist, okay, jetzt muss ich mir Mühe geben. Warte.
Ja, bitte.
Also, Ramona ist Managerin. Social Media Managerin, kann man dich so nennen?
Jein, ja
schon.
Wie
beschreibst du dich?
Ich finde das immer voll schwer, das zu machen, weil ich immer denke, so Social Media Manager ist eigentlich so der Job, den die Leute in oder bei Firmen oder Agenturen haben, die Social Media Accounts verwalten. Und das mache ich ja nicht.
Tust also, du das
ja,
nicht?
Stimmt. Auch schon. Also auch als ein Part davon. Aber ansonsten macht man ja noch so ein bisschen mehr. Deswegen, ich finde das immer voll schwer zu sagen. Ich glaube, irgendwie so Beratung trifft es irgendwie am besten, aber es klingt trotzdem weird. Also ich finde, es gibt keine richtig schöne Bezeichnung für den Job, so wie es auch keine richtig schöne Bezeichnung für Influencer gibt.
Ja,
so.
Stimmt. Ja,
das stimmt.
Und ich finde, bei Managern, das habe ich früher mal gedacht, deswegen habe ich immer gesagt, ich will es auf gar keinen Fall sein. Es klingt immer so nach so Schmierlappen und Casting-Couch. Und dann habe ich immer so gedacht, so, oh, wenn ich das so sage, dann klingt das irgendwie so, oh, das macht mir selber Gänsehaut. Ich finde es irgendwie komisch.
Ja, ist aber auch wirklich so. Aber ich würde sagen,
könnte man das nicht Talent-Manager nennen? Ist das dann nicht besser?
Das ist noch schlimmer.
Okay, das klingt auch ein bisschen nach Marionettenspieler, oder? Also, egal wie, ich finde, du kannst uns nicht so richtig geil sagen, egal was man sagt.
Agent.
Ja, das ist aber auch so vom Wortlaut her, ist das schon die geilste Beschreibung, weil Agent klingt irgendwie so wichtig und geil angezogen.
Und nach so Sonnenbrille im Kopf.
Ja, genau, nach so Sonnenbrille und sleek Haare und so. So. Das irgendwie finde ich das am coolsten. Das ist ja der coolste Job. Ramona. Und außerdem ein bisschen nach so 007 klingt das auch.
Ja. Also Ramona, unser Agent. Agentin, sorry, wir gendern.
Hä, und natürlich CEO.
CEO, Businesswoman, Unternehmerin und gute Freundin.
Ja.
Ja.
Erzähl doch mal, wie war das denn bei euch beiden? Also, damit ihr jetzt auch mal den Background kennt. Vielleicht kannst du ja mal so die Geschichte erzählen, die du mir auch erzählt hast.
Ja.
Wie so euer erstes Treffen war.
Ja.
Was Ramonas Profilbild war.
Ich würde sagen, voll gut, wie wir so von CEO und Businesswoman auf die Kennenlerngeschichte und dann das Profilbild kommen.
So professionell. Also, das war, glaube ich, 2014, ne?
Ja.
2014 haben wir es kennengelernt. Das war nämlich die Hochphase oder gerade der Anfang der Gangzeit und da war ich sehr, sehr oft in Hamburg damals und normalerweise habe ich dann damals immer bei Paula und Sascha geschlafen oder bei Dima damals oder damals gab es auch noch von Tube One, das war damals unser YouTube-Netzwerk, ein anderes Studio, da haben wir manchmal auch geschlafen, aber da war alles belegt und wir konnten da nicht schlafen, beziehungsweise ich konnte da nicht schlafen und dann hat man mir ein Hotel gebucht. Und das hat irgendjemand gebucht, ein Praktikant oder, nee, gar nicht wahr. Das war, glaube ich, damals auch der CEO von Tube One, der mir das gebucht hat.
Das war die Frau vom damaligen CEO, die dir das gebucht hat. Aber die hat nicht da gewohnt, zu ihrer Verteidigung. Die hat in Kassel gewohnt und deswegen wusste die das, glaube ich, nicht.
Okay, sie wusste es nicht. Genau. Auf jeden Fall habe ich die Adresse bekommen. Es war in der Nähe vom Hauptbahnhof in Hamburg. Und dann gehe ich da rein und ich war so, okay, fuck, es ist ein Hostel. Und wenn man sich überlegt, damals war halt so meine Hochphase von YouTube Zeit, Hypezeit oder wie man es auch nennen mag. Und ich gehe da rein. Ramona lacht mich bis heute dafür aus, weil sie glaubt, es stimmt nicht. Aber es war genau so. Ich bin da reingekommen. Ich habe mich eingecheckt und es waren halt, glaube ich, 3-4 Schulklassen, die mich gesehen haben. Und oh mein Gott, danke, danke. Und ich war so, okay, nett hier, angenehm.
Heute Sleepover.
Heute Sleepover mit ein paar Schulklassen. ein paar Geschichten erzählen, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann in mein Zimmer gegangen und es war halt, also nicht nur, dass es komplett hässlich war und irgendwie gefühlt ein Hochbett war in diesem Zimmer und mein Badezimmer aus Plastik bestand, also es war super schön, ist ja auch in Ordnung so, aber ja, da kam halt die ganze Zeit Kids und haben an meine Tür geklopft und ich war so, fuck, das kann nicht wahr sein, das kann einfach nicht wahr sein. Es war halt schon relativ spät, ich glaube so 10 Uhr, 10:30 oder so. Und ich war so, was mache ich denn jetzt? Und habe ich halt damals mit Timo geschrieben und dann meinte Timo, ja, melde dich mal bei Ramona, weil er kannte dich damals schon, ich kannte dich noch nicht. Dann hat er mir deine Nummer geschickt, weil sie halt gerade frisch bei Tiburon angefangen hat. Und ich so, hey Ramona, ich brauche, glaube ich, ein anderes Hotel. Und Ramona so, alles klar, ich hol dich ab. Und es war halt so, wie gesagt, voll spät. Und ich war so, okay, krass, dass sie jetzt so kommt. Sie hätte mir auch einfach ein Hotel irgendwie buchen können oder so. Dann wäre ich hingegangen. Aber dann ist sie hingekommen. Beziehungsweise, ich habe was vergessen. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ich habe die Nummer eingespeichert bei WhatsApp. Und ich war sehr verwirrt, weil das Profilbild war ein, ihr müsst euch vorstellen, damals gab es diese Hintergrundbilder mit so Rosen und ästhetische Rosen und da drauf stand fett Penis. Und ich war so, hä? Wer ist das? Was ist das für eine Person? Und warum hat sie so ein Profilbild? Das war so richtig so, ich war das gar nicht gewohnt, weil irgendwie mit allen, mit denen ich gearbeitet habe, waren irgendwie so, möchte gern pseudo-professionell und hatten halt, keine Ahnung, Tubon oder so als Profilbild oder irgendein Bild von sich selbst. Und sie hatte einfach da Penis stehen. Und ich war so, okay, also ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber mal, wir werden sehen.
Sympathisch.
Ist mir bis heute im Kopf geblieben. Und dann stand Ramona vorm Hostel, hat mich dann abgeholt. Dann sind wir dann zum neuen Hotel gelaufen und hab mich dann nochmal gerechtfertigt. Sie ist wirklich, ich bin gar nicht so und ich muss gar kein anderes Hotel haben. Aber da waren wirklich ganz viele Kinder und die haben die ganze Zeit an meiner Tür geklopft. Und Ramona so, ja, kein Problem. Und Ramona, wie gesagt, stachelt mich bis heute damit auf, dass es gar nicht stimmt.
Weil da auch keine Kinder waren.
Da waren Kinder!
Ich habe dich aus dem Zimmer abgeholt und Dagi hat so, die stehen die ganze Zeit vor meiner Tür, Trauben von Kindern und die klopfen die ganze Zeit und so und hier sind so voll viele Schulklassen. Ich sehe ja, alles gut, ich komme dich abholen. Dann bin ich da hingefahren, ich habe auch nicht so weit weg gewohnt. Also es ist war auch alles voll entspannt und dann bin ich da hingefahren und es war so niemand, der ganze Flur war so leer. Also ich weiß nicht mehr, in welchem Stock du warst. Ich bin auf jeden Fall in dem Zimmer, in dem Stockwerk. Ich bin da so hingefahren und dachte so, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Und es war nichts, es war einfach niemand da. Das ganze Ding war leer, auch so an der Rezeption, voll easy, es war gar kein Problem.
Star-Allüren haben angefangen.
Oh ja, diese Star-Allüren, die kamen
das,
wieder
so
raus.
War das. Nee, aber also ich glaube dir schon, dass da welche waren, aber es war halt so witzig, weil in dem Moment war halt einfach keiner da, weil wann war ich da? Um 11:30 oder so. Also es war, man hat schon auch so ein bisschen gebraucht, also du hast es schon noch ein bisschen ausgehalten da, aber du bist, glaube ich, mit dem letzten Zug oder so in Hamburg angekommen und dann sind die wahrscheinlich gerade alle zurückgekommen oder auch eingecheckt oder was auch immer.
Ja, genau.
Ja. Einfach ungünstig. Und das andere, die ganze Gegend war ja auch so ein bisschen suspicious, deswegen, ja.
Aber dann habe ich noch eine Frage. Wie war das danach? Also ihr habt euch dann ja kennengelernt. War das dann, als Ramona bei Tube angefangen hat, direkt deine Managerin?
Nee, also nicht direkt. Ich glaube, sie war auch erstmal da, um irgendwie erstmal reinzukommen. Ich hatte damals gar keinen Manager. Das war halt irgendwie so jeder für jeden, alle für alle. Und das hat sich so irgendwie so entwickelt. Also irgendwie man hat auch nie ein Gespräch gehabt oder so, ja, du bist jetzt meine Managerin oder du bist jetzt mein Talent oder so. Sondern es war dann irgendwie einfach so, weil ich glaube, die haben das dann einfach so gemacht, dass jeder, der sich irgendwie mit jemandem dann gut versteht, das dann einfach verbandelt hat. Aber das Krasse war, Ramona hatte dann irgendwie zu einem Zeitpunkt dann auch 5, 6 Künstler gleichzeitig, ne?
Mehr sogar.
Echt?
Also ja, ganz am Anfang. Also ich bin da angefangen oder ich habe da angefangen für Event. Also Events und Autogrammstunden organisieren und so sollte ich eigentlich in Einkaufszentren. Also das war eigentlich das, was Jan Rode von mir wollte. Tube One war sowieso ein bisschen abenteuerlich, aber ich dachte, hey, egal, komm, wenn ich jetzt mal dann. Und das war ganz witzig, wenn die einem so Listen vorlegen und dann sieht man hier, das sind die es alle so gibt und die so bound sind. Dann siehst du so, Melina Sophie nennt ihre Fans Schnubbis. Und du denkst dir so,
ja, süß.
Ah ja, okay. Und dann so, Dagi Wie nennt ihre Fans Bienchen. Und ich war so, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Was sind das für Leute? Und ich kannte Simon Desi vorher. Ja. Weil mein Nachhilfekind früher, der war Torwart in der Jugend bei Schalke und der war mega Simon Desio-Fan und immer wenn ich ihm Nachhilfe gegeben habe, hat er mir seine Videos gezeigt. Und dann war er so, oh, du ziehst nach Hamburg, wenn du Simon Desio triffst, so krass. Und ich habe ja erst woanders gearbeitet und ich so, ja genau. Also guck mal, der schmeißt ein iPhone in die Alster. Und ich so, wow, cooler Typ.
Die Zeit war das.
Wow. Ich so, den finde ich ja beeindruckend. Und dann So, wie so Kinder halt so sind. Ja. Und denkst dir so, ja, krasser Typ. Ja, und so war das dann. Und als ich dann irgendwann da irgendwie so reingeraten bin, so meine damalige Freundin von mir, die hat Simons Bookings betreut. Also sie hat bei einer Firma gearbeitet, die seine Bookings gemacht hat. Und darüber, über Umwege, bin ich da irgendwie reingeraten. Und dann war es so, wir brauchen unbedingt jemanden, der Events kann, weil die Events mit Simon laufen mega gut. Und deswegen, wir wollen jetzt Autogramme in Einkaufszentren machen.
Wow.
Und dann war ich so...
Froh, dass es nie passiert ist.
Ja, gut. Doch, wir haben es einmal gemacht, aber relativ spät mit Paola in Wandsbek. Da haben wir schon nicht mehr in Hamburg gewohnt.
Ah.
Da haben nämlich die Einkaufszentren erkannt, dass das vielleicht das Ding ist. Weil ich glaube, Jan hat das mal gesehen, dass in Einkaufszentren halt Events stattfinden. Und ich finde, Jan hatte schon immer sehr... coole Ideen, um irgendwie Geld zu verdienen. Also egal wie, also er hat sich einfach nur gedacht, okay, wie können wir das jetzt hier monetarisieren? Die haben Kinderfans, wo sind Kinder in Einkaufszentren? Eins und eins zusammenzählen, it's a match.
Ja.
So. Und an sich ist es ja schon eine coole Idee. So. Aber ich habe dann das erst, also ich glaube in meiner ersten Woche hab ich da angefangen und dann waren da so 2, 3 Mitarbeiter, 5 Gründer, einer davon hat da gewohnt. In so einem Zimmer, habe ich relativ spät auch erst rausgefunden, ehrlicherweise. Stefan.
Ach, witzig, stimmt.
Ja, und irgendwann war es so, ja, frag doch mal Stefan. Ich so, okay, wo ist denn Stefan? Ja, der wohnt doch da. Ich so, wo? Ja, da. Ich so, ach so, ja gut, da.
Ich wusste
nicht, dass der da wohnt, weil es waren halt so 2 Wohnungen, die so gegenüber voneinander sind. Und die eine war relativ leer, da standen halt ein paar Tische, das waren so die Schreibtische. Und die andere war Studio und das waren halt so verschiedene Studioräume mit verschiedenen Themen und so und irgendwie war das, also ich musste mich daran gewöhnen, weil ich habe vorher bei einer sehr gut strukturierten, organisierten Agentur gearbeitet für Werbung, was auch gar nicht mein Ding war, ehrlicherweise. Also die Kollegen waren toll, aber der Job war gar nicht meins, deswegen, es war nur so ein sehr starkes Umgewöhnen an neue, an ein neues Feld und neue Strukturen und das war irgendwie... Also für Artist Management habe ich da nicht angefangen. Das war nicht der Plan.
Das ist so lustig, ne, wie sich das einfach so rauskristallisiert, ja, wie man dann so in so eine Richtung geht. Aber wo du das gerade nochmal so gesagt hast, das war wirklich einfach wie so ein, da hätte noch ein Bällebad gefehlt, glaube ich. Ne? Also wirklich, das war einfach wie so, wir waren halt wirklich 24/7 in diesem Studio damals. Gegenüber waren dann halt, also in dieser anderen Wohnung, also selber Flur, aber halt eine andere Wohnung. Und da war halt die Büros und im anderen waren halt die Studios und wir waren halt die ganze Zeit da. Das war so krass. Das war halt wirklich einfach wie so ein Smallland von Ikea.
Es hat sich auch gar nicht angefühlt wie Arbeiten. Also auch wenn du da gearbeitet hast, hat es sich gar nicht so angefühlt. Weil es war so, morgens war immer ruhig, weil da haben alle noch geschlafen.
Ja.
Dann konntest du immer so Mails und so beantworten und ab mittags ging es dann los. Haben wir mal Tee geholt und dann waren wir über Traumzeit und dann hat man irgendwie so über Kampagnen gesprochen. Und ich weiß noch, die erste Kampagne, die man so mitbetreut hat, war diese...
War es nicht Fanta?
Nee, das war meine zweite. Die erste war diese Seat-Kampagne in Seat?
Ah,
in Spanien? Seat, yeah. Me? Dieses
Seat Me bei Mango.
Ja, genau. Ja, genau, Barcelona. Das war das. Ja.
Oh, war es cool?
Ja, das war cool. Voll. Und es war wirklich, es war richtig cool. Es hat Sabrina hatte das schon betreut, die war schon da, als ich...
Sabibo.
Sie noch.
Ja.
Ja, die war schon da und Rolf war auch da, der hatte kurz vor mir angefangen und wir drei waren quasi da. Und sie ist so, wenn Dennis dich ins Sales-Team ziehen will, dann sagst du nein, weil du machst Events. Ja, ich war genau 2 Tage da und schon war ich drin im Sales-Team und habe supported, weil da hat man halt angefasst, wo irgendwie was zu tun war und dann hat man das gemacht. Und es war eigentlich ganz witzig so und auch so vom ganzen Konzept. Und dann hatten wir noch irgendwie mit Alberto diese Quäse-Kampagne mit Luschendorf zu Heldendorf und so ein Kram. Und dann war Fanta und Fanta war die erste, die wirklich richtig gut bezahlt war. Also wo man jetzt so ne also dachte, wow, man kriegt wirklich richtig Geld dafür, dass man das macht. Und im Vergleich zu dem, was man heute dafür kriegt, war das auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Aber
weißt du noch, wie viel ich bekommen habe? Habe ich das hier überhaupt? Doch, ich habe es gemacht.
Du hast auch Fanta gemacht, ja.
Weißt du das noch ungefähr?
Nee, kann ich dir nicht mehr sagen.
Damals, wie viele waren involviert? Also wie viele wurden Künstler waren dann bei Fanta zum Beispiel dabei?
Dima, Sascha, Simon, Shirin, Dagi, Timo nicht.
Mm-mm.
Und ich glaube Luna noch mit drin.
Ja. Also so 6, 7 Stück. Mm-hmm. Krass.
Und Flying Panda waren auch mit dabei. Also Ju und Cheng. Mm.
Stimmt.
Vor allem, ihr habt ja wirklich die Hochzeiten, ne, von YouTube und wie wild euer Leben damals war mit der Gangtour und das war ja...
Das war ja schon das Ende, würde man sagen.
Ja.
Also davor war es ja richtig wild.
Ja.
Wild.
In der Zeit muss ich auch jetzt mal als außenstehende Person, haben wir uns auch sehr distanziert.
Mhm.
Weil Dagi sehr oft in Hamburg war und natürlich hatte man dann gar keinen Bezug mehr zueinander. Da weiß ich noch, dass das, hatten wir wirklich 2 Jahre so gar keinen Kontakt. Also vielleicht einmal im Jahr zum Geburtstag gratuliert. Aber dann, als du in die Wohnung gezogen bist, ja, als du dann in deine erste eigene Wohnung gezogen bist, da fing das wieder an mit uns,
ja,
weil es sich ein bisschen gesettelt hat, so mit,
ja, genau,
mit YouTube und immer aufeinander hängen. Ich glaube, da hat sich auch ein bisschen so rauskristallisiert, wer jetzt wirklich cool miteinander ist und wer so ein bisschen fake oder auch geldgeil.
Ich würde gar, na, würde ich gar nicht sagen. Also ich finde, damals war so die Gang oder dieser Ursprung, das war wirklich einfach nur Freundschaft und mit einem Benefit, dass man halt ja Videos gemacht hat und halt da gleichzeitig Geld mit verdient hat. Aber ich finde jetzt nicht, dass irgendjemand darunter war, in unserer Freundesgruppe untereinander, dass es irgendwie geldabhängig war. Mm-mm. Das war wirklich gar nicht.
Krass.
Oder?
Nee, hatte ich auch nicht das Gefühl. Also es war schon sehr echt, aber es hat sich schon sehr angefühlt wie im Film. Also für mich auch, obwohl ich ja gar kein aktiver Teil davon war. Aber ich habe mich auch total von Freundeskreisen distanziert, weil man einfach, man hatte so das Gefühl, dass man irgendwie so einer, also hört sich auch richtig doof an, aber ich sag's trotzdem, so einer Bewegung angehört, die irgendwie was Neues einleitet. So. Und dann,
aber
man
es war hat, wirklich so.
Weil man hatte so viele, es gab auch so viele Insider und so viele Leute von außen haben immer so gar nicht verstanden, was so das Ding ist und so. Und irgendwie ist egal, wem du das so erzählt hast, es war immer so ein bisschen so, entweder so abschätzig, die haben es dann nicht so ernst genommen und dann wollte man sich nicht permanent rechtfertigen müssen. Oder es war halt so dass es viel zu aufregend war, Dinge zu machen. Also so, ich war gefühlt immer im Büro, einfach auch, weil wir uns gut verstanden, ja, haben, aber weil wir auch immer was zu tun hatten. Also es war immer so, dass man an verschiedenen Projekten gearbeitet hat und gesagt, boah, lass uns das machen. Ich weiß noch, wie wir gehustelt haben, um aufs Cover der Bravo zu kommen, wie wichtig einem das war.
Boah, das war so krass.
Es war so wichtig, da drauf zu sein und wie viel wir mit denen gesprochen haben und immer so, okay, was können wir machen, welche Geschichte können wir, wie können wir. Und es war so,
war krass,
wir haben richtig taktisch überlegt, wie das gehen könnte, wenn man sich so Ziele gesteckt hat, dass man so, wo man so hinkommen möchte. Weil ich, also für mich war so der Moment, wo ich dachte, boah krass, was ist das denn? Waren die Videodays 2014.
Stimmt.
Wo wir in Köln waren und wo diese Schlange an der Längstes Arena einfach so 5 Kilometer lang war. Wo ich so dachte, what the fuck? Und alles war,
wow,
die haben Bauzäune eingerannt. Das war crazy. Ich habe noch nie sowas gesehen. Noch nie.
Mm.
Und ich komme aus einer Generation, wo viele Backstreet Boys Fans waren. Ich habe sowas noch nie gesehen. Crazy, also wirklich, wie die Securities umgerannt haben und alles, also da hatte ja keiner irgendeine Kontrolle, ja, und einfach nur für sehr junge Menschen die Videos ins Internet gestellt haben und da hatte man so das Gefühl, krass, man kann hier irgendwie was Neues schaffen und da ist irgendwie so voll viel Potenzial in Dingen machen und irgendwie so, keine Ahnung, das hat mich voll fasziniert, ich fand's richtig, ja, cool.
Ich glaube, das Krasse war auch einfach bei euch, weil ihr so nahbar wart für die Menschen.
Ja, aber
also,
ja,
ihr wart im Internet aktiv, habt Videos, also ihr wart alle verschieden auf irgendeine, ja, Art und Weise. Und man konnte euch treffen. Und es war jetzt nicht nur einmal im Jahr ein Konzert und du stehst dann, singst da auf der Bühne oder so, sondern die können Fotos mit dir machen, die können mit dir quatschen, die können, das gab's halt davor nicht in Deutschland so. In dem Ausmaß.
Was ganz, ganz Neues.
Ja.
So, klar, wie gesagt, so Bands und so, Backstreet Boys oder Schauspieler gab's ja und diese Hypes gab's da auch. Aber das war ein ganz neues Medium,
ja,
was so einen Hype kreiert hat. Und da musste man ja selber erstmal gucken, okay, wie geht man damit um? So, weil, wie Ramon auch gerade gesagt, man hat sich irgendwie gefühlt wie so einem Film. Zu der Zeit fand ich nicht, rückwirkend fühlt sich das alles an wie ein Film.
Ja.
Also es ist wirklich so viel passiert einfach und so viel surreale Sachen, so viele Erlebnisse, so viele Ups, so viele Downs und das hat uns irgendwie alle so voll zusammengeschweißt und das war einfach so eine riesen WG an Leuten und das war crazy.
Einfach eine Familie, die sich unbewusst gefunden hat.
Ja, genau. Genau, genau.
Das ist krass.
Und es gerne gemacht hat. Und wie gesagt, auch dieses Geldthema oder dieses Profitthema gar nicht irgendwie, nicht mal ansatzweise irgendwie im Vordergrund war, sondern jeder hatte einfach Bock, was, ja, zu machen, was zu, ja, kreieren, was zu tun.
Mhm.
Und irgendwie Spaß miteinander zu haben und das gleichzeitig aufzunehmen, hochzuladen und dann natürlich danach, dass 1 Million, 2, 3, 5, 10 Millionen Leute das sehen.
Ja, das ist halt heftig, wenn du guckst, das Medium Fernseher, ne? Wie viele sehen dazu bei einem guten, ja, bei einer guten Show 1,8 Millionen vielleicht, ist die Einschaltquote.
Ich habe gestern, ich habe heute Morgen Einschaltquoten von Let's Dance gestern gesehen. Das waren irgendwie 4 Millionen.
Ach, und
das,
krass.
Ja, aber das ist halt Let's Dance, ne? Das ist so.
Ich hab's auch geguckt.
Die Show, ich auch.
Krass, okay, 4 Millionen. Ich dachte, okay, dann hat vielleicht ZDF oder so 1,8.
Ja, also ne?
Zum Beispiel, also noch mein Tatort hat doch 10 Millionen oder so.
Ich weiß, okay, Tatort ist ja auch krass, ja.
Eine gute Abendshow hat so im Schnitt, glaube ich, zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Zuschauer.
Okay.
eine gute Abendshow.
Also. Und dann hast du da so, wie viel waren wir? 10 Creator, die ein Video hochladen.
In Eigenproduktion.
In Eigenproduktion, komplett alles alleine gemacht. Dann, das war ja auch so krass, guck mal, wir haben den ganzen Tag gechillt, dann haben wir was gedreht schnell, auch mit allen zusammen teilweise sogar. Und dann war man nachts im Hotel oder dann im Studio oder sonst wo, hat das noch geschnitten und am nächsten Tag sofort hochgeladen.
Mhm.
Also gefühlt hat man nie geschlafen oder wenn man dann geschlafen hat, hat man dann halt länger geschlafen und wann teilweise auch erst um 19 Uhr frühstücken, also ja. So essen zusammen. Das war auch immer so ein Running Gag damals gewesen. Ja, wir haben halt noch nichts gegessen. Gucken auf die Uhr, 19 Uhr. Ja, okay, ab zu Blockhaus.
The place also, to be.
Place to be, echt, ey. Das war schon wirklich krass. Verrückt.
Und jetzt kommt
Werbung.
Dagi, kennst du das? Du liegst am Pool und hörst so ein richtig gutes Hörbuch und du denkst einfach, alles ist gerade perfekt.
Leben könnte nicht besser sein.
Und unser heutiger Werbepartner BookBeat hat eine riesen Auswahl. Ihr könnt über 900.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen, wer Bock hat. Ich bin im Urlaub ein bisschen faul.
Ich muss auch sagen, ich mag es auch zu lesen, aber gerade im Urlaub, wenn die Sonne scheint und so, man will trotzdem irgendwie so in diese Fantasiewelt reinkommen und dafür ist BookBeat halt wirklich perfekt, weil man einfach nur zuhört und entspannen kann und die Augen auch mal entspannen kann.
Ja, ich finde das auch, das macht voll was aus, wenn man die Augen geschlossen hat und dann einfach einem was vorgelesen wird. Das gibt irgendwie was von Kindheit.
Und gerade wenn du dein Lieblingsbuch hörst, vielleicht hast du es ja auch schon mal gelesen und dann einfach nochmal in die Traumwelt, zum Beispiel von Colleen Hoover. Ich liebe alle Bücher.
Ja, ich weiß.
Alle toll. Kann ich sowas von empfehlen und das einfach vielleicht einfach mal von jemand anderen erzählt zu bekommen, das ist auch nochmal was anderes.
Das wirkt ganz anders. Und falls wir dich jetzt inspirieren konnten und du auch richtig Lust bekommen hast auf ein Hörbuch, dann gibt es BookBeat schon ab 9,99 € im Monat. Als Studentin sogar für nur 4,99 € pro Monat.
Mit dem Familienkonto kann man sein Konto mit bis zu 4 Familienmitgliedern teilen und du kannst deine Bücher streamen sowie herunterladen und offline hören.
Mega praktisch im Urlaub. Falls es mal schneller gehen soll, kannst du die Lesegeschwindigkeit sogar flexibel anpassen.
Oh, das brauche ich auf jeden Fall.
Und mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute.
Das Hörbuchabo kann jederzeit gekündigt oder pausiert werden, aber wir haben noch was ganz Tolles für euch, denn extra für all unsere Kaffee mit Zitrone-Hörerinnen haben wir ein tolles Angebot.
Als Neukunden könnt ihr BookBeat jetzt 60 Tage lang kostenlos testen, insgesamt 40 Hörstunden und erhaltet Zugang zu über 900.000 Büchern. Gebt dafür den Code Kaffee mit Zitrone, alles zusammen und kleingeschrieben, bei der Anmeldung ein oder meldet euch direkt über den Link in unseren Shownotes an. Der Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Werbung
Ende.
Okay, aber jetzt habt ihr beide diese Phase zusammen erlebt.
Mhm.
Und ihr seid jetzt wie lange im Business? 10, über 10, 12?
Ich bin jetzt 10 Jahre, ja.
10. Du dann auch bestimmt, ne?
Was? Nee, 2014 bis 2023. Ach so. Das sind neun Jahre.
Ja. 9 Jahre. Okay, das bedeutet 9 und 10 Jahre. Hattest du in den 9 Jahren, weil wer uns hier fleißig zuhört, weiß, dass wir immer saure Fragen haben. Saure Frage. Ramona, hast du schon mal den Gedanken gehabt, selber vor die Kamera aktiv zu treten?
War ich ja vor lange. Also ich habe ja vor lange Content gemacht, aber nicht so im Sinne von, hey, ich will jetzt Content machen, sondern das auch, ich finde das auch so, Teil des Films, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme mein Telefon in die Hand, ich habe die Tage in TikTok hochgeladen, ich cringe immer noch ganz schlimm, es ist so komisch, aber ich habe mich so witzig gefunden in dem Moment, oh mein Gott, fand ich mich witzig.
Warum habe ich das noch nicht gesehen?
Ich habe das auch noch nicht gesehen. Ja, so sehr mögt ihr mich, naja.
Ich habe es gesehen.
Ja?
Was habe ich gesehen oder war es ein Fiebertraum? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Was habe ich gemacht? War ich witzig? Hast du gelacht?
Du warst im Büro, glaube ich, ne?
Nee.
Ja,
ich war zu Hause und ich habe diesen Teen-Filter benutzt und
ich hab's gesehen.
Okay, und ich habe mir den so anguckt, dachte so, hey, ich sehe doch genauso aus. Auf diesem anderen Filter sehe ich jetzt plötzlich alt und komisch aus, aber heute Morgen sah ich genauso aus. Ich habe mich so gefühlt, ich sah wirklich morgens so aus, als ich mich geschminkt habe. Ich fand's so krass und ich dachte so, ich glaube, das ist fake. Und dann dachte ich so, was voll witzig, das lade ich jetzt hoch, einfach so. Aber ich meine, früher hat man ja wirklich, weil es einfach so ein Ding war, dass alle um dich herum permanent ihr Handy in der Hand hatten.
Ja.
Und dann hast du so mitgemacht. Und ich glaube aber auch, dass das ganz cool war, weil das so noch mehr Nahbarkeit gefördert hat.
Ja.
So, weil man wusste, ah, man kriegt hier da, kriegt man von dem noch was mit. Und ich glaube, es ist ja heute immer noch so bei anderen Gruppen, dass die Assistant von jemandem ja auch noch filmt und irgendwie man da noch Eindrücke bekommt oder der Kameramann von dem und dem. Und das ist irgendwie so, wenn du warst irgendwie so Teil der Gruppe und dann hat man auch mal was in die Kamera gesagt oder hat sich irgendwie so, hat irgendwas erzählt und irgendwann merkst du so, kriegst du so ein Mitteilungsbedürfnis, du fängst an, dieser Kamera alles zu erzählen. Mhm. Also ja. So, und auch im Nachhinein, wenn ich mir so manche Videos angucke, Snapchat hat ja erbarmungslos einige Dinge gespeichert, ja. Schäme ich mich so doll für mich selbst, weil ich mich gar nicht...
Nicht schlimm, ich auch.
Das ist aber komisch, oder? Also ich erkenne mich selber so gar nicht wieder und ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass ich das bin, sondern im Best Case rede ich mir ein, dass eine andere Person ist, die das gemacht hat, weil ich mich so quietschig und komisch finde und das gar nicht mit mir verbinde. Boah, irgendwie
gleich
so.
Mal zeigen.
Ja, das Schlimmste, ich war in New York und dann war ich mit Selina, die hat auch bei Tube One gearbeitet.
Ja.
Ich habe alles festgehalten. Ich sag dir ehrlich,
wäre ich
Selina, ich hätte mich gehasst. Ich sag wirklich, und ich sehe es auch manchmal in ihren Augen, wie scheiße sie mich findet, habe ich damals überhaupt nicht gecheckt. Also so, weil ich habe morgens dieses Handy hoch. Nein, du siehst das jetzt, aber ich habe manchmal das Handy hochgenommen. Guten Morgen. Und ich gucke so in die Kamera, dass ich merke, dass ich schon so im besten Winkel gucke, dass ich am besten aussehe und meine Stimme so irgendwie cute ist. Also
aber das passt gar nicht zu dir.
Überhaupt nicht. Aber so, man hat das so automatisch gemacht und Flo hat früher immer zu mir gesagt, ja, du hast so eine Social Media Personality.
Ja, warst du wirklich? Das weiß ich auch noch. Du warst ganz anders.
Ja, und das ist aber, ich habe das ja nicht extra gemacht, so, und das,
aber es ist ja immer noch bei voll vielen so.
Aber das ist so komisch. Und wenn ich mir das angucke, finde ich das ganz schlimm. Und das kann ich mir heute zum Beispiel nicht mehr vorstellen, aber das hat irgendwie dazugehört. Und ich habe aber auch nur aufgehört, weil mir jemand gesagt hat, von dem ich sehr viel halte, dass man sich entscheiden muss, ob man davor oder dahinter sein will. Mhm. Und dass man, wenn man dahinter sein will, nicht mehr davor stattfinden kann, weil es einem Seriosität nimmt. Und ich wollte immer unbedingt ernst genommen werden, weil ich oft das Gefühl hatte, dass man nicht so ernst genommen wird. Ob als Frau oder als, ne, ich hatte immer lange blonde Haare und so. Und ich hatte immer das Gefühl, und ich bin sehr klein, nicht so ernst genommen zu werden. Und dann wollte ich das unbedingt. Jetzt glaube ich, es wäre besser gewesen, nicht aufzuhören, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute im Internet sind, die sehr wenig zu sagen haben, aber mit dem sehr wenigen, was sie zu sagen haben, irgendwie viel Reichweite generieren und auch viel Bullshit verbreiten, wo ich heute gerne entgegenwirken würde. Und ich glaube, dass wenn ich nicht als komische Social Media Personality, aber so mit, wenn man das weitergemacht hätte und diese Reichweite irgendwie aufrechterhalten hätte, ich habe einfach das Profil gelöscht. So, also dann hätte man das aufrechterhalten, hätte man, glaube ich, irgendwie noch coolere Sachen machen können und bessere Sachen machen können. Aber ich war so, okay, ich will ernst genommen werden. Ciao.
Ja, vielleicht nicht so, mit deinem Gesicht einfach oder so, aber halt einfach.
Das finde ich gar nicht so notwendig. Nur die Thematik, die du ansprichst.
Genau.
Ja. Wie so eine Backstage-Kamera mäßig übers Business oder, ne?
Auch allgemein, es gibt ja so viele Social-Media-Experten, die sich irgendwie dadurch, dass so viele Leute keine Ahnung haben, die dann erzählen, die haben Social-Media erfunden oder Social-Media-Marketing oder was auch immer. Und die erzählen dann irgendwas, was so richtig 1+1=2 und alle so, wuhu, 1+1=2, geil. Und das ist so, ja, ist schon sehr basic, was du erzählst und wofür du dich gerade abfeiern lässt. Aber und ich glaube, dass man jetzt im Nachhinein gesehen irgendwie da besser hätte entgegenwirken können. Aber ich bin auch gar nicht so der Mittelpunktsmensch, sage ich jetzt mal, also so generell nicht. Und deswegen, also mir fehlt jetzt nichts, aber ich denke manchmal, ich hätte es besser nutzen können irgendwie für geilere Sachen.
Ja,
so.
Verstehe ich. Klar, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber würdest du trotzdem jetzt sagen, so hey, weil theoretisch, du hast ja deinen Firmenaccount No Hype und so und den kann man ja auch damit bespielen. Würdest du dich denn da jetzt dahinter setzen und sagen, so hey, okay, ich mach das jetzt trotzdem so, auch wenn ich die große Plattform gar nicht mehr habe, weil du hast ja, glaube ich, echt viele Abonnenten, halt eine halbe Million oder so, ne?
Knapp, ja.
Das ist schon krass. Und guck mal, das
toll. Warum hast du mir nicht deinen Account damals gegeben?
Ja, das hätte ich einfach tun sollen. Ja.
Aber was ich wirklich sagen muss, Ramona war nie so, hey, folgt mir und bla und oder so, sondern das kam alles durch uns.
Ja, klar, das ihr habt sie auch verlinkt und so.
Man hat sie verlinkt, dann hat man sie gesehen, dann hat man so einen Running Gag, wer ist eigentlich diese Ramona und so, dann hieß sie auf Twitter diese Ramona und
ich
so.
Ich
war
halt, derbe witzig.
Das waren diese Insider, die Zuschauer halt auch direkt gecheckt haben und das halt doppelt cool war für die.
Mm.
Und dann hat sie halt auch eine Reichweite irgendwie generiert, aber ohne irgendwie den Hintergedanken zu haben, so ich mache jetzt Social Media und werde Influencer. Das muss man dazu auch sagen.
Ja, ich hätte auch nie irgendwelche Kampagnen gemacht oder Produkte angenommen oder so. Das mache ich auch immer noch nicht. Also wenn mir irgendwelche Leute was schicken, ich gebe das immer weiter, entweder ans Team oder an euch oder irgendwas. Ich nehme keine Goodiebags mit irgendwas. Also ich nehme keine Produkte von irgendwem.
Also Goodiebags kannst du schon mitnehmen.
Ja, mache ich aber fast nie. Also, warum? Weil ich mir mal denke, so, oh, vielleicht kann die jemand anderes gerade besser gebrauchen. Und oh, ich habe auch immer, ja, es hört sich voll blöd an, aber ich habe immer
nicht so klein.
Nee, ich habe das Gefühl,
wenn mein Vater da wäre, der würde alle mitnehmen.
Ich liebe Marek. Ich liebe das so. Ich liebe so sehr, wie er ist. Aber ich finde, also für mich habe ich manchmal das Gefühl, wenn man sich zum Beispiel von Kunden irgendwie, die sagen ja ganz oft, das ist mega nett, sagen, hey, ich schick dir auch was. Und dann denke ich immer, ja, aber dann habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr so, dann haben wir eine Ebene, wo ich nicht so sachlich mit dir verhandeln kann, wie ich das eigentlich will. Und dann heißt es nachher so.
Hast du dann dieses Gefühl, so ich bin dir was, ich bin dir was schuldig, aber so, ich stehe in deiner Schuld, weil du hast mir was geschickt.
Ich will es mir einfach nicht vorwerfen lassen. Also ich will nicht, dass es nachher heißt, ja, du hast den Preis jetzt angenommen, weil du ja einen Vorteil davon hast. Also weißt du, so, okay, das will ich mir überhaupt nicht vorwerfen lassen.
Auch schon ein bisschen Overthinking, aber okay.
Ja, es ist leider, kann ich mich nicht von frei machen. Aber nee, ich denke mal so, wenn ich anfange, irgendwelche Sachen anzunehmen, dann ist es immer so, ich kann so immer ganz klar sagen, hey, mach's nicht aus eigenem Vorteil. Natürlich verdiene ich damit Geld, aber ich verdiene halt Geld, wenn ihr Geld verdient. Und das ist irgendwie ein fairer Deal. Aber ich verschaffe mir so keine anderen Vorteile. Wobei ich im Nachhinein denken würde, wenn mich jemand zum Essen einladen will, do it. Ich würde es nehmen, aber ansonsten alles andere.
Okay.
Aber es gibt ja auch ganz viele, die schon damals aus der Typ-Zeit jetzt aktiv vor der Kamera als Influencer tätig sind. Also ich finde jetzt sogar eine Person, der folge ich sogar richtig aktiv, das ist Sabibo.
Ach so, ja, klar.
Genau. Die war ja damals in dem Trio von euch bei Tube und ist jetzt so, lebt ihren Traum mit Cheng.
Ja, aber so ihr passt es auch.
Ja.
Voll.
Ja.
Obwohl sie eigentlich damals gar nicht so war, also gar nicht so aktiv war wie du. Das kam erst durch Cheng.
Sie hat es auch gar nicht drauf angelegt. Die macht das auch nicht. Die macht das auch nicht, weil sie unbedingt irgendwie vor der Kamera stehen wollte oder im Mittelpunkt stehen wollte, sondern weil sie sich in Cheng verliebt hat oder weil die sich verliebt haben und das halt zu deren Leben passt und deswegen macht sie das. Mhm. Und die Sabrina ist der entspannteste und netteste und herzlichste Mensch der Welt und die macht einfach das, was sie happy macht und das ist gerade in Indonesien sein und in diesem wahnsinnigen Haus wohnen, was so schön ist.
Die laden uns immer ein und wir so, ja, wir kommen, also safe, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da werden wir auch kommen, aber es sieht schon echt crazy aus.
Ne? Absolut, ich finde es so schön. Ich gucke auch voll gerne ihre Stories, ich folge ihr auch aktiv, weil ich mag so, sie ist so entspannt und ich finde, sie überträgt so dieses Entspanntsein in ihren Stories auch so.
Ich finde, bei ihr ist auch ganz, ganz wenig dieses Materialismus. Mhm. Bei ihr habe ich so, weiß ich nicht, sie ist so pur.
Mhm. Ja,
rein.
Ja, mit ihren Yoga-Sessions, mit dem Ausblick, dann der Sonnenuntergang, wie die in den Pool springen, finde ich einfach toll. Gibt ihr ein gutes Gefühl.
Voll, finde ich auch.
Ja.
Das wollen wir auf Social Media.
Als ich Sabrina kennengelernt habe, ich war noch nie so ein Schatzi-Mausi-Herzchen-Typ und Sabrina nennt so jeden, und ich meine jeden, Mausi und Schatzi. Und es war die erste Person, wo ich nicht gedacht habe, oh Gott. So, du hast sie so den ersten Tag gesehen, sie so, hi Maus, ich zeig dir, wie es hier aussieht. Und ich so, aber es war trotzdem nicht so schlimm, weil du fühlst dich nicht so unwohl in ihrer Gegenwart, wenn sie das macht. Es gibt ja so Leute, da denkt man, ah.
Ja, voll. Und sie war auch wirklich einer der Ersten. Die war vor dir da, glaube ich.
Vor mir,
sogar.
Ja. Sie war die Erste.
Ah, krass.
Oha.
Ja, dann Rolf und dann ich.
Krass.
Und Steffi war natürlich die Erste.
Steffi auch, ja.
Aber dann Sabrina und
crazy, ey.
Steffi?
Kennst du Steffi?
Nein.
Ah, ich dachte, die Mira.
Nee.
Okay.
Die war später, viel später.
Okay. Aber ich wollte jetzt noch weiterleiten, weil Tube One war eine Phase von euch.
Kann man auch ewig drüber reden eigentlich.
Ja, ja. Wirklich. Ja. Man wirklich,
ja, genau. Aber jetzt möchte ich noch mehr so, weil irgendwann kam ja dann der Step von euch beiden, dass ihr gesagt habt, okay, ich glaube, also ich sag's jetzt aus meiner, ne, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber so wie ich das in Erinnerung habe, war das halt dann so, okay, lass uns zusammentun und noch geilere Dinge machen. Und noch Dinge umsetzen, so wie ihr das gerne hättet. Und dann hast du ja den Schritt gewagt und hast dich selbstständig gemacht, ne?
Es war nicht ganz so smooth.
Nee. Okay. Okay, dann habe ich vielleicht.
Schön wär's, wenn's so einfach.
Vielleicht habe ich irgendwas schon verdaut und ausgekackt.
Du kannst aus deiner Perspektive erzählen, erzähl ich es aus meiner Perspektive.
Ich? Ja, okay, also. Es war dann so, dass man gemerkt hat, okay, Tube One oder die Leute, die im Netzwerk waren, haben sich so ein bisschen davon abgeschottet, ein bisschen von der Gang. Das gab es halt gar nicht mehr dann so. Also irgendwie kam das auch so irgendwie mit dem Umzug nach Köln.
Mhm.
Und man merkt so, okay, jeder ist in so seiner eigenen Bubble. Man trennt sich irgendwie so voneinander, gar nicht irgendwie so böse, sondern einfach so, man hat neue Freundeskreise, man hat neue Leute um sich. Dann hat der andere eine andere Beziehung und so. Und dann haben sich so die Wege so nach und nach getrennt. Dann waren die ersten Creator aus dem Netzwerk raus. Es waren immer mehr neue Mitarbeiter bei Tube. Man hatte, also für mich persönlich war das so voll fremd, dann ins Büro zu kommen, weil ich gar keinen mehr kannte, außer vielleicht zwei Personen davon. Das war Ramona, Sabibo und vielleicht Rolf.
Flo kannst du auch
noch. Flo kannte ich auch noch, ja.
Und Steffi, genau. Mira.
Und ich glaube, die kannte Dagi gar nicht.
Nein. Nee. Mit der war ich immer cool.
Ja. Also da war irgendwie so einfach dieses Persönliche, was man halt früher hatte, war gar nicht mehr da. Also überhaupt nicht mehr. Und das war halt irgendwie für mich auch so ein bisschen so, okay, strange. Irgendwie so voll komisch, aber okay, dann ist es halt so. Ach genau, und Paco war auch da. Paco war ja auch von Anfang an mit dabei. Stimmt. Der war ja auch in Hamburg mit dabei. Ja, da waren schon ein paar, die ich noch kannte. So ist das nicht, ja. Aber es waren trotzdem super viele Leute, die ich halt nicht kannte. Und das, ich fand es immer unpersönlicher. Und dann habe ich halt aus Ramonas Seite, also ich war, sie war jeden Tag im Büro und hat halt so voll viel erzählt, was eigentlich intern abgeht. Und da war ich auch schon so, boah, komisch. Also voll unangenehm. Und man hat Ramona auch so voll angemerkt, irgendwie, dass sie so gar keinen Bezug auch mehr irgendwie zu den, oder weniger Bezug zu den Leuten hat, und dass es immer weniger ihr dieses Freundschaftliche war, was bei ihr war. Und ich habe das halt alles voll mitbekommen. Und für mich war irgendwie Ramona die größte Bezugsperson von da. Und wie war das dann? Also war da ein ausschlaggebender Punkt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also bei mir war es jedenfalls, dass es so zu viele Leute da waren, wo ich mich nicht mehr so wohl gefühlt habe.
Und auch die Talents, ne? Hast du dich nicht mit jedem identifizieren können? Ja, es
waren
halt irgendwann
Leute dann dabei, auch bei der Tour, bei der zweiten Gangtour waren da auch Leute dann dabei. Ich weiß, Ramona mag es nicht so, wenn ich ein bisschen darüber uprage.
Mach ruhig.
Aber ich sag halt einfach mal so, bei der zweiten Gangtour war es halt wirklich einfach viel zu kommerziell gedacht. Es war wirklich so, dass wir in einem Stuhlkreis saßen und ich mich darüber abgefuckt habe, dass Leute dabei sind, die nichts mit uns zu tun haben. Überhaupt gar nichts. Ich habe die weder mal persönlich kennengelernt, weder mal die Hand geschüttelt und sonst was. Und dann hieß es so, ja, die kommen mit. Und ich war so, nee, Alter. Weil ich mich weder mit deren Content identifizieren konnte, noch unterstützt, also nicht unterstützt, sondern auf jeden Fall, ich konnte mich damit einfach nicht, keine Ahnung, ich fand es einfach nicht cool, was
die gemacht haben. Du kanntest die auch nicht. Also
ich kannte die auch nicht, nee. Und den Content fand ich einfach nicht gut. So, fand ich einfach scheiße. Das habe ich dann auch laut ausgesprochen in der Runde. Und dann kam so, ja, aber hier und ich war so, nee, okay, dann bin ich halt raus. Dann bin ich halt doch nicht rausgegangen aus der Planung, weil ich dann das schon angekündigt habe zu dem Zeitpunkt und dann doch viele Leute waren, die halt wegen mir die Tickets gekauft haben auch. Unter anderem wegen mir. Und ich war so, okay, scheiß drauf, ich zieh durch. Ich nehme Eugen mit und das wird schon irgendwie. Aber ich habe mich richtig krass distanziert bei der zweiten Tour von allen anderen Leuten. Weil ich einfach mich so unwohl gefühlt habe mit den ganzen Leuten. Und habe es halt wirklich einfach nur gemacht für die Zuschauer damals. Aber ja, das war, glaube ich, eines der größten Punkte, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr. So. Und da meinte ich aber auch so zu Ramona so, ey, ganz ehrlich, du machst so viel alleine. Gefühlt sitzt die ganze Firma auf deinem Rücken. Mach dich mal selbstständig. So. Ich weiß jetzt nicht, ob der Impuls von mir kam oder so. Oder auch. Wir irgendwie auch zusammen darüber geredet haben. Aber ich meinte so, ey, es bringt nichts. Mach dich selbstständig so, du wirst das schon rocken. So, ich werde deine Creatorin sein, ich bin direkt dabei so und dann let's go, lass mal versuchen. Na und dann kannst du weiterziehen. Wie war es aus deiner Sicht? Vielleicht habe ich ein paar Sachen vergessen.
Nee, es ist ja auch schon voll lange her, ne? Also so noch halb gibt es jetzt fast 6 Jahre, also es ist schon ein bisschen länger her. Und ich finde auch, man vergisst ja auch so Situationen manchmal, wie sie so waren. Für mich war es so ein schleichender Prozess, dass man irgendwie, weil ich fand Tube One eigentlich mega toll. Ich fand auch dieses, und man hat auch, ich habe auch voll lange gebraucht, um zu realisieren, dass dieses Geile, was man am Anfang hatte, irgendwie nicht mehr da ist. So, also ich fand auch, dieser Umzug nach Köln war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, weil vorher haben alle so in ihrer sehr kleinen Wohnung gewohnt und waren immer im Office und auf einmal war keiner mehr im Office. Wir hatten so ein Studio, das war nie benutzt, also niemand.
Doch, du war immer da.
Ja, aber wenig benutzt. Also so die Leute, die sonst immer in Hamburg im Studio waren, es waren immer Simon, immer Anton, Shirin, du, Timo, Dima, Sascha, Paula. Keiner war mehr da, weil alle hatten halt ihre Wohnung und waren dann irgendwie für sich. Und Melina und Shirin haben zusammen gewohnt und waren irgendwie viel zusammen. Paula hat mit Sascha zusammen gewohnt und die waren irgendwie viel unter sich. Und es war, jeder hatte irgendwie so sein eigenes Ding und hat dann, auch die Jungs waren viel in Köln feiern und haben dann viel so, also ne, was so ist, wenn du in einer neuen Stadt bist, da waren viele andere YouTuber, mit denen sich das so connected hat, dann sind auch neue YouTuber ins Netzwerk gekommen und irgendwie hat sich das so ein bisschen umstrukturiert. Und dieses, diese Wohnzimmeratmosphäre, die wir am Anfang hatten, oder diese, es war nicht mal Wohnzimmer, es war sogar Kinderzimmeratmosphäre eigentlich, die war in Köln dann nicht mehr da, also es war halt nicht mehr so. Ich fand aber auch, das Team ist irgendwie größer geworden, es gab so ein größeres Sales-Team, das hat natürlich auch irgendwie coolere Projekte gebracht und bessere Kunden, aber wir waren auch näher an dem Konzern.
Oreo. Aber Oreo war super, aber das Konzept war scheiße.
Ja, aber es gab auch coole Sachen, also wir hatten ja auch richtig coole Sachen, die wir umgesetzt haben. Ich fand die erste Gangtour, die wir so bei so einem Meeting, also darf man ja auch eigentlich niemandem erzählen. Wir saßen Sonntag zusammen, hey, lass uns eine Tour planen. Okay, cool. Dienstags waren so die Tickets online und mittwochs waren sie ausverkauft, so ungefähr. Also wir waren, also es war so, es war überhaupt nicht geplant und nicht durchdacht, aber wir dachten, hey, eine Tour wäre lustig, let's do it. So.
Ja.
Und dass sowas möglich war überhaupt, ist eigentlich schon krass. Und wir haben dieser Konzern, der Tubon gekauft hat, der hat halt immer mehr Strukturen da reingegeben. Also natürlich, dann hat der Geschäftsführer reingebracht, dann haben Geschäftsführer, die da waren, irgendwie gemerkt, dass, und das kann ich jetzt zum Beispiel viel besser relaten, als ich das früher konnte, weil früher habe ich immer gedacht, warum seid ihr nicht da, warum macht ihr das nicht so und so, warum passiert das nicht, weil du warst halt voll nah an den Creatoren, aber ich war natürlich voll weit weg von allen wirtschaftlichen Bezügen und ich habe immer nur aus dieser, von dieser Seite gesehen, ja, aber wir brauchen das, aber wir müssen so, ich habe auch immer alles durchgedrückt, dass alles für alle bezahlt wird und so, weil ich immer nur auf Creator-Seite gedacht habe, weil man natürlich da auch positioniert war. Das war halt mein Job und deswegen hat man auch immer sehr gepusht in diese Richtung. Auf der anderen Seite kann ich jetzt im Nachhinein Sachen sehen, die ich früher nicht gesehen habe und wo ich habe auch viel Terror geschoben. Ich glaube, ich war keine gute Angestellte. Also ich glaube, die haben mich, also zumindest bei Jan Rode weiß ich, dass ich dem oft richtig auf den Sack gegangen bin, weil, also darf man das so sagen, ja, ne? Klar. Also ich habe den schon genervt. Und nicht nur den, sondern auch die anderen Geschäftsführer, weil ich war anstrengend und ich habe viel gefordert und viel nachgefragt und wollte verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und das wird, also das ist einfach was, was anstrengend ist, vor allem wenn du selber gar nicht mehr so die Kontrolle über deine Firma hast, weil einfach ein Konzern da drin steckt, der an der Börse ist, der andere Prozesse hat, der Sachen gewohnt ist, Plakatwände zu bespielen, die halt nicht ihre Meinung sagen, sondern die einfach die Plakate nehmen, die du halt draufklebst. Und das Konzept wollten sie eigentlich 1:1 auf Tubon anwenden. Und es waren viele interne Kämpfe. Es war viel, auf einmal haben wir viele Meetings gehabt, wo es nur um Excel-Tabellen geht. Dann hieß es nur, ja, die Zahlen stimmen nicht und wir müssen hier die Performance hochkriegen und wir müssen die Gage erhöhen, aber sie muss auch mehr Content machen und da muss auch mehr angenommen werden. Wir können uns nicht mehr leisten, zu Kampagnen Nein zu sagen und du musst jetzt dafür sorgen, dass Kampagnen angenommen werden.
Ja, das ist schon
und das
der Tod.
Ja, das ging nicht mit meinen Werten einher. Also es war nicht so das, wie ich arbeiten wollte und davon gab es halt ganz viele verschiedene Sachen und dann hatten wir einen Geschäftsführer, den ich persönlich sehr mag und mit dem ich auch mich sehr gut verstanden habe, auf einem persönlichen Level, aber auf dem Business-Level war er eben einfach der Geschäftsführer, das vom Konzern abbestellt und auch von denen ausgebildet und hat einfach Dinge abgefragt, die ich für nicht richtig gehalten habe für diese Branche, weil ich finde, dass die Branche anders ist und anders aufgebaut ist. Sorry, ich rede viel zu viel, ne, über so
technische
Sachen.
Nein, voll schön. Ich höre dir gerade richtig gerne zu.
Okay. Naja, auf jeden Fall waren wir auf einem Geburtstag und wir haben voll oft drüber geredet, ob man es selber macht. Aber ich habe, Tubon war wie mein Baby. Ich war von Anfang an mit da. Ich habe es total geliebt. Ich habe die Leute total gemocht. Und ich hatte auch das Gefühl irgendwie, es fühlte sich auch immer an, als wäre es ein bisschen was Eigenes. Und dann ist Annika irgendwann gegangen, die ja so meine engste Bezugsperson eigentlich bei Tube war, mit der ich irgendwie so alles so zusammen gemacht habe. Und die Geschäftsführer waren ja auch nicht mehr so da. Und die anderen Mitarbeiter, mit denen hat man sich auch mega gut verstanden. Also es war immer irgendwie cool, man hat auch viel in der Freizeit so gemacht, aber so vom Job her wurde es immer anstrengender, von dem anstrengend im Sinne von gegen seine Werte arbeiten. Es waren viele Diskussionen und Kämpfe und Prozesse, die ich für nicht sinnvoll gehalten habe. Und dann haben wir oft darüber geredet und der entscheidende Knall war für mich an einem Geburtstag von einem Kollegen, wo mir der Geschäftsführer potenziell auf dem einen oder anderen Glas Wein ein paar Dinge gesagt hat, so wo ich gedacht habe, oh, das kann ich für mich nicht. Also das sind Sachen, die fand ich nicht cool. Ich fand nicht cool, ein Mitarbeiter wurde mir dann als Führungskraft quasi schon vorher vorgesetzt und dann wurde mir erklärt, warum er diese Führungskraft ist. Und das hatte zum einen natürlich was mit meinem Geschlecht zu tun, zum anderen mit meinem Temperament.
Das ist so assi, ne?
Dass ich nicht in der Lage wäre, quasi sachliche Zusammenhänge so zu sehen. Ich wäre zu emotional und es war viel auf sehr persönlichem Level und das hat mich sehr angegriffen und ich war sehr emotional in meinen Entscheidungen und das war samstags und montags habe ich gekündigt, weil ich das für mich zu, es war zu doll. in dem Moment. Das hat mich zu angegriffen und deswegen habe ich gekündigt. Keine wahnsinnig schlaue Business-Entscheidung oder irgendwas, sondern es war einfach wirklich eine Emotionalität. Und wie gesagt, wir haben vorher oft drüber geredet und ja. Es war dann der Moment, wo ich gesagt habe, hey, ich höre auf. Und dann habe ich noch meine Sachen zu Ende aufgeräumt und dann haben die mich freigestellt und dann war es das auch schon. Und es hat sich vom ersten Tag so angefühlt, als hätte sich nichts geändert, außer dass man alleine war, weil die Jobs einfach genauso weitergingen. Also es war viel, du warst einfach mit die Größte am Markt. Die haben auch gar kein Ding draus gemacht, ob Dagi da bleibt oder nicht, sondern es war auch noch zusammenhängend mit dieser B-Brand, also die wir ja da auch darüber hatten. Und es war schon so, ich glaube, es war so, hey, kein Problem, macht euer eigenes Ding, weil ihr passt eh nicht in unsere Konzernprozesse und deswegen war auch alles gut.
Voll, ja, stimmt.
Kurz darauf bin ich auch gegangen.
Ja.
Ja.
Und meine damalige Managerin hat ab dem Moment, wo wir am Tisch saßen, nie wieder ein Wort mit mir gesprochen.
Fanny, mit mir auch nicht.
Fand ich sehr schwach. Also es war ja klar, dass das Ding ist, wir haben bei Tube nie zusammengearbeitet. Aber durch Dagi wurde ich halt da aufgenommen. Sehr gut eigentlich. Also es, ne? Aber für mich war klar, wenn Dagi und Ramona nicht bei Tube sind, dann packe ich, also gehe ich natürlich mit. Also das hatte einfach nur was damit zu tun, dass ich einfach gerne mit euch zusammenarbeite, irgendwie unter einem Dach, sage ich jetzt mal. Und bin ich halt auch bei Tube rausgegangen. Wir saßen am Tisch und sie saß nicht mal das ganze Gespräch mit am Tisch, weil sie schon früher aufgestanden ist. Das fand ich irgendwie so voll schwach, weil man mich gar nicht verstehen wollte auch. Und das zeigt ja auch schon, das sagt ja auch total viel schon über diese Situation damals aus. Aber das Witzige war ja auch, als du dann rausgegangen bist bei Tube und dich dann selbstständig gemacht hast, du bist ja sowieso mit dem Unternehmen nach Köln gezogen. Das heißt, dein Freundeskreis aus Hamburg, mit dem du tagtäglich zusammen gelebt, gearbeitet, also das war dein Leben praktisch. Tube.
Aber wir waren ja schon in Köln.
Ja, aber dann seid ihr ja nach Köln, also aus Hamburg nach Köln, also dieser Kreis ist ja nach Köln dann gegangen, dann hat man da gearbeitet und dann entscheidet man sich dafür, dass man aus diesem Unternehmen rausgeht, weil es gegen die Werte spricht und danach passiert ja das Schlimmste, also jetzt in deinem Falle, dass die Menschen einen abstoßen, obwohl du dich ja nicht gegen deine Mitarbeiter entschieden hast, sondern einfach nur gegen die Strukturen des Konzerns.
Ja, ich glaube, man kann das ganz schwer differenzieren und ehrlicherweise im Nachhinein kann ich dir auch nicht mehr, also von jetzt auf gleich hat irgendwie keiner mehr mit mir geredet, aber ich glaube, dass ich potenziell auch einen Beitrag dazu geleistet habe, an den ich mich nur nicht erinnere. Also ich erinnere mich nicht an die Situation, ich erinnere mich an die Situation und ich habe mich oft gefragt, was die andere Geschichte ist. Also, weil die andere Seite hat ja auch eine Geschichte zu dieser Situation.
Ja.
Und im Nachhinein habe ich ganz oft darüber gegrübelt, weil du brauchst ja irgendwas, um das so zu verarbeiten, weil von jetzt auf gleich ändert sich deine Situation. Und ich wollte oft wissen, was erzählen die, wenn die darüber reden, dass sich das so abgekapselt hat, weil man denkt dann, ja, vielleicht waren wir nie so gut befreundet, wie ich das irgendwie dachte und so. Und das hört sich ja dann immer so, man hinterfragt ja ganz viel. Und ich glaube, dass ich mich menschlich voll weiterentwickelt habe, im Gegensatz zu da. Und deswegen denke ich ganz oft, vielleicht, ich werde schon meinen Beitrag dazu geleistet haben, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, weil es entscheiden sich ja nicht einfach so Leute dazu, nicht mehr mit dir zu sprechen.
Mhm.
Aber ich weiß sie nicht. Also für den Fall, dass es jemand hört und es mir sagen will. Ich bin offen dafür.
Meldet euch. DM, meines.
Nein, aber so hätte mich einfach interessiert.
Aber da habe ich zum Beispiel eine Frage.
Mhm.
Und zwar, wie war das denn zum Beispiel, wenn eine männliche Person aus dem Team sich entschieden hat, rauszugehen? Weil ich kann mir gut vorstellen, soll jetzt auch nicht übergriffig sein, so wie ich dich kenne und alles, aber ich glaube, weil du einfach die Ramona warst, die für jeden ein Ohr hatte und immer irgendwie, du warst ja schon überall, du hast überall geholfen, das bist du ja noch bis heute. Du warst ja überall irgendwie da und wenn man dich gebraucht hat, warst du da. Und eine männliche Person ist ja eher rational und denkt sich so, nee, dafür werde ich nicht bezahlt, das mache ich jetzt nicht, mäßig.
Die waren eh schon alle weg.
Ich würde sagen, ich habe gar nicht, also so von einer männlichen Person, die weggegangen ist, vor mir, habe ich gar nicht so, also weil Rolf ist nach mir gegangen, der war aber weiterhin mit allen cool, war aber auch in einem anderen Team. Es sind aber auch weibliche Mitarbeiter gegangen, auch nach mir. Mhm. Und mit der einen verstehe ich mich auch noch voll gut und die ist auch noch cool mit allen anderen. Also das hat,
okay,
ich glaube, das hat wirklich ganz spezifisch nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit
mit Ramona als Person, ja.
Ah, okay. Deswegen sage ich, glaube ich, werde schon meinen Beitrag dazu geleistet haben. Mhm. Ich kann es aber so nicht mehr, ich kann es für mich nicht rekonstruieren, als dass ich wüsste, was es war oder dass man sagen kann, boah, ach ja, das war's oder so. Mhm.
Okay, ich dachte, so könnte ich es mir vielleicht auch ein bisschen erklären.
Es wäre so ein guter Grund, um abzuschließen. Ach so, weil ich eine Frau bin. Okay, dann.
Nee, aber zum Beispiel Thema Frau und Unternehmen. Weil ich kannte jetzt auch nicht oder kenne bis jetzt auch nicht viele Managementagenturen, die von einer Frau geleitet werden. Also die sich jetzt nur auf Social Media oder größtenteils auf Social Media irgendwie konzentrieren.
Ich finde schon mittlerweile mehr.
Ja, mittlerweile, ja, aber damals?
Nee, damals zu Ramonas Zeiten, also vor sechs Jahren nicht.
Sehr, sehr neu. Also ich kannte nur Annika. Mhm. Annika Schulz, die halt auch bei Tube war, und du.
Ja.
Damals.
Also ich kenne viele Frauen, die Managerinnen sind. Und ich glaube, dass Frauen sind anders oft als Männer in diesem Beruf, aber ich glaube, das ist kein schlechter oder besser so. Aber es gab damals Annika, die für Drew gearbeitet hat, aber die war damals noch nicht mit einer Agentur selbstständig, sondern sie hat direkt für Drew gearbeitet.
Stimmt, ja.
Die hat sich aber auch selbstständig gemacht mit Marie zusammen. Dann gibt es Nicole Wilms, die BWM gegründet hat, mit jemand anderem zusammen, aber ist ja auch eine riesige Agentur. Die machen ja super viele Schauspieler, Moderatoren, Social Media, Julia Butik zum Beispiel, die jetzt bei Let's Dance sehr gut getanzt hat gestern. Ja, aber so, die machen ja auch voll viel und die ist ja schon sehr lange dabei. Sibyl Schirmer.
Okay,
Nina, die...
Okay, ich nehme es zurück.
Es gibt super viele Frauen in dem Business. und auch so hier die Managerin von Farina zum Beispiel, die ja damals auch nicht nur Managerin war, sondern auch ja Nova Lana Love als Teil irgendwie mitgegründet hat oder mitentwickelt hat. Und aber es gibt schon viele Frauen in dem Business.
Ja, ja, voll, voll, voll.
Ja.
Allgemein habe ich aber früher, auch als ich noch beim Label gearbeitet habe, Management immer mit Männern verbunden. Also ich habe, für mich war der typische Manager, was ich mal gesagt habe, so ein schmieriger Typ, gerne mit einem italienischen Namen wie Ricky oder so.
Also Ricky.
Also ein bisschen so oder so, keine Ahnung. Und dann gerne auch ein bisschen längere Haare zurückgegelt und immer gesagt hat, ich erzähle dir, wie das funktioniert. Komm vorbei.
Hä, wie du? Also du, das, ja, ist ja das mache ich auch bei so. Hier so.
Ja, ich habe so eine kleine Couch in meinem Büro.
Komm,
da müssen sich alle draufsetzen und dann sagen, so, dann ziehen wir die Gardinen. Nein, Spaß. Nein, aber so,
oh,
aber so habe ich mir das früher immer vorgestellt, weil ich fand so, gerade in diesem Musikbereich, wo ich halt gearbeitet habe, war es immer so dieses typische Bild von einem Manager, was auch voll Quatsch ist, weil alle Musikmanager, die ich kenne, sind auf jeden Fall nicht so. Aber das war so dieser Gedanke, den man dahinter hatte.
Ich glaube, das kam aber auch viel aus Filmen, glaube
ich.
Ja,
ich glaube auch.
Ja, für mich war es auch damals ein bisschen, was ist nicht komisch, aber es war halt trotzdem ungewohnt zu sagen, so, ja, meine Managerin, so, ich habe einen Manager.
Das ist für mich bis heute noch komisch.
Nö, mittlerweile.
Wir haben doch gelernt, das heißt Agentin.
Agentin.
Agentin, ja, Agentin. Okay. Schulte, Agentin, möchte ich jetzt genannt werden.
Agent.
Aber jetzt rückwirkend, würdest du sagen, war das der richtige Schritt?
Ja und nein.
Mhm.
Ich würde es wieder machen, aber ich würde es anders machen. Also ich habe schon viel gelernt und ich würde ganz viele Sachen ganz anders machen. Und ich würde mir, also es ist viel einfacher für mich, viel weniger Kopfschmerzen. Dinge, die echt wehgetan haben, aber ohne dass es wehtut, lernt man es, glaube ich, auch nicht.
Ja,
deswegen,
das ist aber, glaube ich, einfach ein Learning by Doing. Ich glaube, in allen selbstständigen Sachen so. Ja. Einfach musst du einfach durch und einfach zu gucken, was das Richtige ist und dann die Erfahrung sammeln. Ich würde auch 1000 andere Dinge anders machen mittlerweile, als ich es damals gemacht habe. Aber dafür sind wir ja jetzt zusammen da, wo wir sind.
Genau. Ich glaube auch, jede Entscheidung führt dich ja dahin, wo du gerade bist. Deswegen war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, aber es wäre auch, also ehrlicherweise wäre es ja auch blöd, wenn man mit der Erfahrung, die man jetzt gesammelt hat, alles nochmal genauso machen würde. Ne? So, das wäre
ein bisschen doof.
Ich würde jetzt auch die Schule anders machen mit der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe. Also so generell.
Ja.
Deswegen, also ich bereue gar nichts, aber ich hätte doch schon das ein oder andere ein bisschen einfacher haben können. Naja.
Naja.
Du auch.
Wir auch, ja. Safe. Aber findest du, du wirst ernst genommen?
Jetzt ja.
In der Welt, ja.
Voll, Ramona, vorher.
Ja, aber ich frage halt extra, weil ich weiß halt, wie es damals war und es war halt nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Es war gar nicht so und deswegen war ich auch so richtig, ich war richtig eklig sogar, glaube ich. Ich glaube, ich war sehr zickig, sehr, und ich habe das selber aber immer gar nicht so wahrgenommen, aber ich hatte das Gefühl, ich muss so richtig, richtig straight.
Du kannst aber auch noch ein bisschen.
Ja, nee, aber nein, ich wusste schon, dass es so ist, aber so, ich hatte mal gar nicht das Gefühl, dass man so überhaupt nicht ernst genommen wird, aber ich hatte schon das Gefühl, ich muss zickiger oder strenger. Zickig ist auch so ein ganz böses Wort, was man so Frauen gegenüber mal vorwirft, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man weniger mit sich hat reden lassen, so, sondern es war eher so, nein, ich muss so straight zu meinem Wort stehen, damit die Leute mich ernst nehmen, oder ich muss so, also.
Aber das ist ja eigentlich nicht zickig. Das ist zickig ist, glaube ich, nur so ein Wort. Du sagst ja auch zu einem Mann sehr selten, du bist zickig, sondern das ist voll das Frauen, auf Frauen gepolte Wort, finde ich.
Ja.
Weil du würdest ja niemals zu einem Mann sagen, der an deiner Position steht, der ist zickig.
Nee.
Sondern okay, der ist krass, der ist tough, der ist
kompliziert. Also vielleicht würde ich schon sagen, jemand ist so, mit Vorsicht zu genießen, oder das ist jetzt nicht der netteste Mensch. Und ich glaube, ich war jetzt niemand, mit dem man unbedingt gerne einen Wein trinken gehen wollte, sage ich jetzt mal für so einen Deal. Sondern das war eher so, scheiße, ich muss mit Ramona fahren, so gern. So. Und es ist eigentlich... Das ist voll blöd, weil eigentlich bin ich voll gerne nett. Also ich bin wirklich gerne nett, aber du musst dann halt so, oder hast das Gefühl, du musst dann so sein, damit die Leute dich ernst nehmen. Und das ist dann, wenn du dann auch zum Beispiel hörst, dass so Deals bei anderen, dass die besser bezahlt werden, dann denkst du dir, okay, alles klar, ich war zu nett, dass ich dir das jetzt durchgehen lassen habe, das passiert mir nicht nochmal. Deswegen beim nächsten Mal nicht mehr. Weil eigentlich könnte das ja so voll easy sein. Man könnte halt sagen, hey, was ist dein Budget? Okay, das können wir dafür leisten. Lass uns irgendwie eine coole Kampagne zusammen machen. Das wäre mein Lieblingsweg zu arbeiten. Weil ich will, dass alle fair bezahlt werden. Ich will aber auch dem Kunden, natürlich möchte ich, dass ihr Best Case bezahlt werdet, aber ich möchte auch, dass man fair bezahlt wird. Also ich würde nicht unmögliche Preise nehmen, von denen ich denken würde, sie sind es nicht wert. Ich kommuniziere das auch sehr ehrlich.
Das macht ja deinen Beruf oder deinen Spart ja auch komplett kaputt.
Voll. Weil wenn es dann nicht läuft, dann kannst du dir wieder anhören, dass Influencer-Marketing nicht erfolgreich ist, sondern das ist halt so. Deswegen, und ich finde, der beste Case ist immer, hey, das ist unser Ziel, da wollen wir hin, das ist das Budget, was können wir irgendwie dafür umsetzen, damit haben beide Seiten irgendwie Bock und wollen irgendwie was machen, und ich glaube, das ist ein cooler Weg. Und damals war das aber immer so, oder es ist auch heute noch oft so, hey, was kostet es? Und dann denkst du, okay, wenn ich aber zu wenig mache und jemand anderes wird aber viel besser bezahlt, einfach nur, weil er einen höheren Preis gesagt hat, dann vergleichst du auch immer untereinander und denkst, okay, ich kriege zwar das, was ich eigentlich denke, was es wert wäre, aber jemand anderes hat dann besser verhandelt, und dann denkst du hast deinen Job nicht gut gemacht.
Ja.
Und dann vergleicht man, und dann kriegt man ja auch das Feedback, ja, aber warum wird der denn so viel besser bezahlt? Warum kriegt der denn das und das? Aber ich habe doch das, warum ist das denn bei denen so? Mhm. Ja, okay, muss ich das Management wechseln, weil der vielleicht besser verhandeln kann, und so machst du dir immer so eine Drucksituation. Und das führt auch dazu, dass die Branche irgendwie kaputt geht, weil du immer denkst, du musst besser sein als alle anderen und besser verhandeln und strenger verhandeln und du darfst nicht zu nett sein. Aber eigentlich wollen doch alle, und das will ja eigentlich jeder, jeder will einen coolen Job machen, jeder will ein cooles Projekt machen und am Ende irgendwie erfolgreich sein und ein gutes Ergebnis und irgendwie Spaß dabei haben. Niemand will sich doch die ganze Zeit irgendwie doof anmeckern oder irgendwie, keine Ahnung, du willst doch nicht immer angemeckert werden oder selber meckern oder streng oder doof sein. Eigentlich willst du ja cool mit allen sein. Das ist ja so menschlich sein, also menschliches Bedürfnis ist ja gemocht zu werden. Und das ist so, ich find's voll schade, dass das so sein musste früher und das teilweise immer noch so sein muss.
Ja.
Aber was ich ganz toll an dir finde, ist, dass du, was ich sehr an dir schätze, dass du sehr straight kommunizierst.
Ja, du redest nicht um den heißen Brei.
Das mag ich. Ich glaube, dass da in der Hinsicht hast du auch Dagi sehr beeinflusst, weil du auch sehr straight bist. Und ich glaube, ihr beide...
Oder ich habe Ramona beeinflusst.
Nee, ich glaube, das war so ein Wechselding zwischen euch beiden. Ja, ich glaube auch,
ist ein gutes Zusammenspiel.
Ja, ja,
wir sind halt beide voll da reingewachsen.
Ja, irgendwie so. Und manchmal finde ich es ein bisschen drosch, aber manchmal denke ich mir so, ja, spart halt Zeit, ne?
Ja.
Ist effizient.
Wirklich
so.
Ja. Effizient arbeiten.
Nee, aber auch so effizient für deine Zeit. Also man muss ja halt mal gucken, so, ne? So, ich finde das manchmal so anstrengend, dass du Leuten halt erst einen Blumenstrauß schenken musst, bevor du sagen kannst, dass du vielleicht irgendwas nicht ganz so toll findest, was sie machen.
Ja.
Obwohl es eigentlich viel besser wäre zu sagen, hey, lass uns das mal so und so probieren, vielleicht wird das besser. Und natürlich hat jeder Mensch irgendwie Punkte, die einem von Kopf stoßen, und natürlich muss man irgendwie Rücksicht nehmen und weiß halt nicht, was bei den anderen gerade los ist. Aber es wäre ja, wenn man die Emotionalität aus jedem Gespräch so ein bisschen rausnimmt nur, dass es nicht immer ein Vorwurf ist oder nicht immer deine Persönlichkeit angreift, wenn man jemandem sagt, dass irgendwas besser geht oder anders, vielleicht schneller oder einfacher wäre. Das hat ja nicht immer was damit zu tun, dass das schlecht ist, was man macht, sondern dass es vielleicht einfach nur noch ein bisschen besser geht. Und ich habe das Gefühl, dass wir ganz gut kommunizieren können. Also wir haben wenig Emotionalität in Gesprächen und ich finde...
Vor allem, wenn es ums Business geht.
Ja, aber ich finde auch, was wir so gelernt haben, ist zu sagen, hey, es hat sich für mich gerade so und so angefühlt. Das fand ich nicht so cool. Und dass wir darüber reden können, weil es ist so ein guter Gesprächsprozess, finde ich, der sich entwickelt hat. So, ja. Um Missverständnissen vorzubeugen.
Dass ihr
wir können uns aber auch anzicken, wollte ja. Ich gerade.
Das klingt so, als ob wir so nie irgendwie so, aber ja, manchmal muss das auch sein. In der guten Beziehung ja, muss das aber auch mal sein.
Ich meine, wann kriselt's, also in welcher Konstellation kriselt's denn nicht? Ist eher meine die ich Frage.
Ja. Ich habe auch in einem guten Podcast gelernt, dass ein guter Streit einen immer weiterbringt.
Ja.
Ja, Kaffee mit Zitrone.
Von einer weißen Person. Ich habe es heute noch im Snippet gesehen. Ich so, ja, ich oh, der war gut, der geht aber gut.
Oh, so sitzt man die vom Mandy.
Hallo?
War ich gut.
Man muss sich selber loben können.
Ja, ja. Self-love und
gibt's
so.
Gibt es davon noch Snippet? Das wäre voll wichtig.
Self-love.
Das haut sie raus, die ganzen Fachwörter.
Kein Ding.
Habt ihr eigentlich, also die jetzt die Snippets sehen, ganz kurz, ich muss auch ein bisschen Spice der Woche, weil keiner hält sich hier an saure Fragen, keiner hält sich an Spice der Woche, mein Gott.
Dafür haben wir doch dicht.
Spice der Woche, Leute, ich habe mir eine Haarverlängerung machen lassen, ganz spontan. Ich wurde sehr gepusht von Dougie.
Ja, Mann, ich bin sehr stolz auf dich, dass du es gemacht
ja,
hast.
Ja, ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, weil das Ding ist, umso älter ich werde, umso feiner wird mein Haar.
Wir werden alt, ja.
Ja, wir werden nicht alt. Hör auf, sowas zu sagen, wir sind für immer Kinder. Das haben wir doch schon festgelegt.
Okay.
Auf jeden Fall.
Also ich werde nicht ein alt. Kind.
Tina irgendwann mit ihrem Gebiss, was so rausfällt. Oh, no, komm doch.
Ich bin ein Kind. Ich bin für immer ein Kind.
Glaubt ihr, alte Menschen fühlen sich alt? Sorry, dass
nein,
ich...
Nein.
Ich glaube auch nicht.
Mm-mm.
Ich glaube nur körperlich.
Dieser Begriff alt ist halt, mag ich nicht für Menschen. Auch wenn meine Mutter sagt, ja,
erfahren.
Alt. Ja, aber nicht... Naja, gut. Ich habe mir diese Haarverlängerung machen lassen und ich war gestern nochmal bei Diego, weil ich hatte sie original 2 Tage drin, weil ich habe die dann gewaschen und dieses Föhnen, das ist, da hatte ich kurz einen Nervenzusammenbruch. Ich wusste nicht, dass man so lange Extensions föhnen muss und die dann noch gestylt zu bekommen. Ich war überfordert.
Wie hast du es vorhin genannt?
Wie habe ich es genannt?
Du hast einen neuen Nebenjob. Haare föhnen.
Ja, ist so. Mein neuer... Mann, der war so gut. Ja, ich habe einfach einen neuen Nebenjob. Haare föhnen.
Ja.
Das ist echt verrückt, wenn ich mir vorstelle, dass es Frauen da draußen gibt, die einfach schon 10 Jahre Extensions...
Hatte ich ja von Nelio.
Junge.
Aber da hatte ich auch die Zeit und deshalb war ich auch so, okay, von Nelio habe ich mir die Extensions rausgenommen, Haare kürzer gemacht. Hab sie einfach mal so Natur wachsen lassen und mich dann daran gewöhnt. Und ich hatte halt immer das Gefühl, ich habe keine Haare auf dem Kopf. So. Aber jetzt mittlerweile denke ich mir so, ja klar, es ist schön mit Extensions. Ich mag es auch immer noch. Aber ich würde auch klarkommen mit Clip-ins. Einfach ab und zu mal rein, weil es ist halt wirklich Arbeit. Also du stehst da wirklich eine halbe Stunde mindestens im Bad und föhnst die Haare und dann sind die noch nicht mal gestylt. Dann sind sie halt nur geföhnt.
Ja.
Das ist halt schon Pain.
Aber es ist trotzdem schön.
Ja, es sieht auch sehr schön aus. Also wirklich sehr, sehr schön.
Danke, danke, danke.
Finde ich auch. Das steht dir sehr, sehr gut.
Habt ihr sonst noch einen Spice der Woche?
Ja, habe ich.
Hau raus.
Und ich finde es wirklich sehr eklig. Und war ich in Berlin und bin auf dem Weg zurück gewesen und war in einer Situation, in der ich nicht entfliehen konnte. Und zwar hatte ich einen Sitznachbar, der so krass nach Zwiebeln gestunken hat. Also es war... Nicht nur, dass ich kaum Platz auf meinem Sitz hatte, weil der Sitznachbar so viel von meinem Platz eingenommen hat, sondern weil der auch die ganze Zeit so meine Richtung geatmet hat, weil er aus dem Fenster gucken wollte und ich so die ganze Zeit meinen Kopf so, das war so unangenehm, ich habe meinen Kopf einfach so die ganze Zeit so richtig so, ich habe richtig Schmerzen schon im Hals, weil ich mich einfach wegdrehen wollte. Der hat sich safe so einen Döner reingezogen vor diesem Flug, hat die ganze Zeit noch so aufgestoßen, er hat so krass nach Zwiebeln gerochen, das war so ekelhaft. Dann habe ich gerade mit Ramona geredet und habe ihr das so geschrieben. Und sie hatte der besten Tipps. Sie so, stell dir einfach vor, du bist in einem guten Restaurant. Und ich denke so, Digga, dieser Gestank kommt aus dem Mund. Ich kann mir doch jetzt nicht vorstellen, dass ich in einem Restaurant sitze.
Ach, du sitzt gerade
offene Küche. Digga, ich fand das noch ekelhafter. Ich fand es noch
schlimmer. Schauküche.
Ich habe auch gesagt, du sollst dir vorstellen, durchzechte Partynacht und du hast die Nacht deines Lebens hinter dir. Und das ist jetzt das, was du noch kurz aushalten musst. Und dann,
wird wieder schlecht.
Sorry.
Das, ich finde das so widerlich, ne?
Lecker.
Ey, das war ganz, ganz schlimm. Das war richtig schlimm. Ja, ich habe es aber überlebt und ich war sehr froh, als ich dann aufstehen konnte und weggehen konnte. Und ja, du musst mir die Tropfen auf jeden Fall schicken. Es gibt ja irgendwelche Tropfen, die man sich unter die Nase tupfen kann in solchen Situationen und dann riecht man das nicht mehr. Und die hätte ich genau da gebraucht, weil es war, boah.
Krass.
Wow, das war ein Erlebnis.
Ja, es ist nicht dafür da, dass wenn jemand neben dir sitzt und Zwiebeln gegessen hat, dass du den Geruch nicht mehr hast, sondern einfach allgemein, das ist so ein ätherisches Öl und das ist so für Entspannung und Beruhigung und das riecht so intensiv. Wenn du dir das so unter die Nase träufelst, dann riechst du einfach nichts mehr, du riechst nur noch das. Und das riecht mega gut und das ist so,
die auch. Bestell ich mir. Brauche ich.
Gibt's bei Butni in Hamburg Werbung?
Nein. Geil.
Und bei dir, Ramona, Spice der Woche?
Oh, ich glaube, ich habe keinen.
Doch.
Was denn? Mein dummes Verpatzen im Flugzeug?
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das erzählen will. Aber eigentlich ist es was voll Gutes. Also nein, es ist was voll Schlechtes, aber es ist was voll Gutes für mich dabei rausgekommen. Deswegen will ich sagen, ich gebe sehr selten viel Geld aus. Ich habe mir eine Handtasche gekauft in Mailand, die sehr schön ist. Hm. Und die meisten Leute werden es nicht verstehen, wie das passieren konnte, aber ich habe sie im Flugzeug vergessen. Also ich hatte nur Handgepäck und ich wollte sie nicht knicken und habe sie in der Originaltüte in die Gepäckablage des Flugzeugs gelegt auf meinen Koffer, damit ich sie auf gar keinen Fall vergesse und habe sie vergessen. Was daran liegt, dass der Flug, also ich möchte nur die Umstände erzählen, das ist keine Ausrede, das ist trotzdem immer noch dumm. Ich habe sie vergessen, weil der Flug an sich war schon ein bisschen turbulent, weil der Pilot ist das erste Mal geflogen, deswegen der ist trotzdem sehr gut geflogen, guter Pilot. Aber trotzdem war es so das erste Mal, dann hatte eine Frau Probleme irgendwie mit dem Herz oder dem Magen und dann musste sie sich vorne hinlegen und dann war so, ist ein Arzt an Bord und es war die ganze Zeit so ein Gewusel, auch so halt, wir saßen vorne und es war die ganze Zeit so ein Gewusel auch vorne. Und mit Gepäckablage auf und zu und hier Erste-Hilfe-Kasten und keine Ahnung, es war die ganze Zeit etwas los. Und als wir gelandet sind, war direkt Struggle, weil für ein Projekt, an dem wir gearbeitet haben, falsche Bilder genutzt wurden. Und wir waren schon direkt im Gespräch und Abstimmung und Telefonat. Und ich war mit jemandem aus dem Management und einer Kollegin. Und deswegen waren wir direkt schon im Modus, als wir gelandet sind. Und ich habe dann nur den Koffer aus der Ablage, der auch nach hinten gerutscht war, nur so rausgegriffen und nebenbei irgendwie schon am Telefonieren. Und dann sind wir halt nur raus. Und dann der Gepäckausgabe ist es mir dann aufgefallen, dann bin ich zurückgerannt wie der Bescheuerte. Scheiße, ich habe auch geschrien. Ich habe schon noch telefoniert und ich so, Scheiße beim Auflegen.
Boah, ich kenne das, dieses Geist, dieser Blitz.
Ja, es ist mir so eingefallen und ich bin losgerannt und dann ist aber halt diese Schleuse, du kommst ja gar nicht mehr zurück zum Gate. Und dann kam gerade jemand, die Frau, die diese Probleme im Flugzeug hatte, mit dem Rollstuhl gefahren hat. Ich so, bitte, bitte, bitte lass mich durch. Und er so, nee, mach dir gar keinen Kopf, es ist alles gut. Der war super nett. Es ist alles gut, geh einfach zu Lost and Found. Dann gibt's da so einen Ramp-Agent, der geht direkt ins Flugzeug.
Aber eigentlich, Ramona, war er genau der alles verkackt hat.
Ja,
ne?
Er hätte mich einfach durchlassen müssen, sorry. Aber ehrlicherweise hat er mir ein richtig gutes Gefühl gegeben und ich dachte so, okay, es ist alles gut, gar kein Problem. Ich zum Lost and Found gerannt. Leute, die mich nicht kennen, ich renne nicht. Ich bin gerannt und stand an diesem Lost and Found und diese Frau, sagen wir, empathisch war die auf jeden Fall minus 10. Die hat von Empathie noch nie irgendwas gehört. Schwierig, wenn du an dieser Position sitzt in deinem Job. Und dann hat sie gesagt, so ist super wichtig für mich. Und dann sagt sie, ja, dann darf man das auch nicht vergessen, wenn es super wichtig ist.
Boah.
Und da habe ich schon gedacht, so, ach du Scheiße, ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, sie nicht anzuschreien, aber ich habe sie nicht angeschrien. Ich war sehr ruhig und sehr verständnisvoll und ich habe sehr versucht, sie dazu zu bringen, da anzurufen, damit jemand ins Flugzeug geht. Und dann sagt sie, ja, die Maschine geht gleich weiter. Die wird jetzt auch nicht gereinigt. Da ist jetzt keine Zeit für. Sie können in 6 Stunden wiederkommen. Dann kommt die Maschine aus Rom zurück. Dann können wir noch mal gucken. Und ich war so, ja, ich wohne aber nicht in Düsseldorf. Mhm. Und es war sowieso der Tag, wo die Flughäfen gestreikt haben. Düsseldorf nicht, aber alle anderen. Und dann war es so struggling. Und ich so, okay, alles klar. 6 Stunden später stand ich da wieder. Hab gefragt. Natürlich wurde nichts abgegeben. Und dann habe ich am Personalausgang gestanden. Wie eine Psychopathin. Und habe auf die Crew gewartet. um die Crew zu fragen, ob die was gefunden haben. Ich stand da, bis dieser Flughafen zugemacht hat. Das passiert um 23.30 Uhr, falls euch das interessiert. Und dann wurde ich rausgeschmissen. Und ich stand da und habe gewartet und habe gehofft. Und Kai stand am Ausgang von der Maschine aus Rom und hat geguckt, ob jemand meine Tüte dabei hat. Ich habe ihn positioniert, habe ihm die Tüte gezeigt, wie sie aussieht. Und er stand da und hat die Leute beobachtet. Natürlich hätten die auch unter ihre Jacke packen können oder keine Ahnung. Und vielleicht hat die auch vorher schon mal jemand mitgenommen. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich habe da gestanden und gehofft und gebetet. Ich bin am nächsten Tag nochmal hingefahren. Also ich war dann bei meinen Eltern. Ich habe am nächsten Tag nochmal hingefahren, habe gefragt, wurde natürlich nichts abgegeben. Sonntags ist mein Dad nochmal hingefahren, wurde natürlich nichts abgegeben. Dann habe ich einen Aufruf auf Social Media gemacht und habe gefragt und Caro hat das netterweise geteilt. Und dann hat sich, und ich sage das so, der netteste Mensch auf diesem Planeten bei mir gemeldet. Also ich weiß nicht, wie jemand so nett sein kann und sich für andere so einsetzen kann. Doch ich sag ehrlich, wahrscheinlich hätte ich es auch getan und das ist mein gutes Karma, dass er das für mich getan hat. Aber ja, nein, der war so unfassbar nett und ist überall hingegangen, hat überall gefragt, hat sich eingesetzt, hat in so WhatsApp-Gruppen nachgefragt, war selber, hat Druck gemacht beim Lost and Found. Der war überall und der hat mir die ganze Zeit Updates geschickt, die ganze Zeit Sprachnachrichten geschickt. Er so, okay, ich war jetzt hier. Es wurde was gefunden, aber es war was Technisches leider, aber es hat er so einen Tag, ja, das kriege ich morgen. Und er hat immer, wenn er gesagt hat, ich melde mich morgen um 11 oder so, hat er sich am nächsten Tag um 11 gemeldet und hat mir Feedback gegeben. Oh mein Gott, ich muss den auch einladen zu irgendwas. Und das meine ich, es ist was Gutes rausgekommen. Ja. Die Tasche ist natürlich also potenziell weg. Übrigens brauche immer noch 3 Wochen, um mir zu bestätigen, dass sie weg ist, aber potenziell weg. Ja, meine eigene Schuld. Aber dass jemand so nett ist. Und toller Mensch, ja. Ja, genau. Das ist so, es gibt mir ein gutes Gefühl und macht es auch ein Müh weniger schlimm. Mhm. So.
Ja, und es trotzdem schade. Passiert dir nicht.
Das passiert mir niemals, nie wieder.
Mein Kleidersack und meine Winterjacken aus Südtirol sind auch wieder angekommen.
Geil.
Hammer.
Also, ich bin stolz auf dich.
Aber es passiert uns auch nie wieder. Nee. Sowas passiert dann mal. Genauso wie dein Vater, der wurde auch vor kurzem abgeschleppt.
Ja.
Der hat auch gesagt, ich dachte, das passiert mir nie im Leben. Es ist ihm aber passiert, aber nie wieder.
Ja. Bruder, nie wieder.
Bruder, nie wieder.
In diesem Sinne, nie wieder.
Nie wieder, nie wieder, nie wieder,
doch,
nie wieder.
Es kommt wieder nächste Woche eine neue Folge raus.
Auf jeden Fall.
Ja, aber ich muss schon sagen, also es hat mich sehr gefreut, dass du, also uns hat es sehr gefreut, dass du heute hier warst. Sehr. Aber ich wollte eigentlich noch auf viel mehr Themen mit dir eingehen. Das macht mich gerade so traurig.
Aber das heißt ja, guck mal, das ist das erste Mal. Ja. Können sie irgendwann nochmal machen, vielleicht ein bisschen themenspezifischer. Ja. Vielleicht könnt ihr uns auch auf Instagram schreiben, worauf ihr Bock habt, irgendwie so einfach mal von einem...
So ein Business-Talk.
Genau, komplett Business-Talk.
Ohne Stories.
Genau, einfach Business-Talk, sehr faktisch und so. Wenn euch das interessiert, sagt uns gern Bescheid.
Also da haben wir auf jeden Fall 2 Unternehmerinnen hier sitzen, die...
3.
Ja, ich bin ein Small-Business-Owner.
Ja, und? Wir haben so auch angefangen.
Ja, auf jeden Fall können wir da gerne noch intensiver drüber sprechen.
Yes.
Aber es war trotzdem schön.
Es war sehr schön.
Ja. Ich fand's auch sehr schön.
Vielen, vielen Dank.
Und wir gehen jetzt Cocktails trinken.
Aber ohne deine 10 Cocktail pro Kopf, ne, Regel.
Wie?
Sie übertreibt.
Warum Regel? Das ist eine Challenge.
Ja, alles klar.
Ihr könnt ja ein Video daraus machen.
Challenge accepted.
Challenge accepted und wir berichten euch nächste Woche, wie es war.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss.
Kaffee mit Zitrone. Mit Dagi und Tina.